Herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser hübsches, aber leicht angeranztes Sofa heute auf der Veranda unseres runtergekommenen Ferienhauses mitten in einem verlassenen Waldstück gestellt und besprechen für euch den Film Tucker and Dale vs. Evil. Bei mir ist Christoph Perner, unser bärtiger Redneck.
Heidi-ho!
Und die Brünette von College, frisch hier im Wald angekommen, Claudia Perner.
Ey, lass uns lieber nach Hause gehen, es ist unheimlich hier.
Und wenn Robert Krüger seine Finger gefunden hat, dann kann er mir sagen, wie er den Film fand.
Ja, die müssen hier irgendwo sein.
Dann erzähl doch mal.
Nee, andersrum.
Anders?
Christoph, worum ging's?
Ach so. Richtig. Ja, es geht um eine Gruppe von College Kids, die im Spring Break oder ja,
die haben Urlaub.
Die haben Urlaub und fahren in den Wald zu einer unheimlichen Hütte und es ist alles schon so ein bisschen unheimlich. Und
die fahren zum Campen erstmal.
Oder genau,
zum Campen,
die wissen ja gar nicht, dass die Hütte da ist.
Ach stimmt, da richtig. In der Hütte, die in der Nähe ist, sind nämlich zwei Hillbillies untergekommen, die sehr unheimlich wirken und wie es der Teufel so will, sterben eine nach dem anderen von diesen College Kids. Und das Besondere an diesem Film ist jetzt allerdings, dass er fast komplett aus der Sicht der Hillbillies stattfindet.
Oder das stimmt nicht ganz. Eigentlich gibt es beide
Perspektiven. Stimmt, sind beide. Aber die Protagonisten sind diese Hillbillies, die sind nämlich in Wirklichkeit gut und hilfsbereit und überhaupt nicht böse und total nett, aber so ein bisschen kauzig. Und durch die Panik der, eigentlich, die erzählen sich auch so Gruselgeschichten und so, durch die Panik und durch die daher resultierende Ungeschicklichkeit kommen die eben meist eigentlich in Unfällen zu Tode, diese College Kids. Und schieben es dann im Endeffekt den Hillbillies in die Schuhe, in ihren Köpfen.
Aber das Schöne ist eben gerade das Hin- und Herschneiden, das Perspektivische.
Genau.
Dass man, es ist nicht nur quasi, dass man die Innenansicht der Hillbillies bekommt und denkt so, oh je, eigentlich arme Schweine, sondern dann schneidet es immer wieder auch nach draußen und man sieht die Perspektive
genau,
von außen.
Genau, da kann man es dann auch wieder verstehen.
Genau.
Das sind dann Szenen, die man, wenn man nicht weiß, was die Hillbillies gerade gemacht haben oder wie sie, wie sie eben in diese Situation kamen, denkt man sich, ja, okay, das ist irgendwie
es ist halt diese,
creepy.
Diese Geschichte, dass entgegen, sonst sitzen wir immer vor Horrorfilmen und dann gehen die Leute so getrennte Wege oder so an Stellen, wo man unbedingt nicht getrennte Wege gehen sollte. Da regen wir uns dann immer drüber auf im Podcast. Und hier ist es so, dass diese College Kids offensichtlich alle Genrespezifika von Horrorfilmen perfekt wissen. Die kennen das. Die erzählen sich, die sind geschult in diesem Genre und die wissen, das sind Metzelmörder und die machen uns fertig und der Typ hat eine Kettensäge und keine Ahnung was.
Und rennt damit durch den Wald.
Ja.
Kann ja nur bedeuten, dass die uns abmetzeln.
Genau, und die sind quasi über die Maßen sensibilisiert für all diese Zeichen aus Horrorfilmen und versuchen das zu vermeiden. Insofern ist das eine wunderbare Verdrehung dieser ganzen Vorzeichen, die in Horrorfilmen normalerweise herrschen. Das macht den, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, so wie du es bisher erzählt hast. Die kommen da alles splattermäßig zu Tode, es ist sehr blutig, aber es ist grotesk lustig. Man haut sich die ganze Zeit weg. Und spannend ist er trotzdem.
Ich habe auch überlegt, ich habe drin, was ist das jetzt für ein Genre? Es ist in gewisser Weise schon ein Slasher-Film, aber es ist wirklich mit Abstand der klügste Slasher-Film, den ich je gesehen habe. Und es ist auch der lustigste.
Genau, also es ist eine Slasher-Komödie, aber man darf dabei nicht an sowas denken wie Scary Movie oder sowas, weil eben das wegfällt, dieses dumpfe Zitieren fällt weg. Es ist, es ist weniger eben ein Zitate abwälzen.
Es sind ein paar Zitate drin.
Ja, aber nee, ich würde sagen, es sind keine Zitate, sondern es ist eine kluge Verwertung von Dingen, die wir kennen als Genre-Konvention.
Es sind so ein paar Hommagen an verschiedene Filme drin.
Ja, also ich finde auch, das ist so vom Genre her dann eher, also weniger mit sowas wie Scary Movie zu vergleichen, sondern eher sowas wie Shaun of the Dead oder Zombieland oder so. Eine neue Generation von klug reflektierten Genre-Verarbeitungen, die eben was ganz Neues machen und das komödiantisch nutzen, was wir alle schon so oft gesehen haben in schlechteren Filmen.
Ja, und wir saßen schon ganz oft in solchen Slasher-Filmen und haben dann vielleicht auch das vielleicht hinterfragt, vielleicht haben wir es aber nicht, aber wir hätten es auf jeden Fall gemusst. So, ist das wahrscheinlich, dass diese beiden Hillbillies da so böse sind und mit der Kettensäge angerannt kommen? Das ist ja, das sind ja lauter Sachen, die hinterfragt man überhaupt nicht mehr.
Ja.
Es ist so, ja, es sind irgendwelche verrückten Rednecks.
Ja.
Dass das aber naja, gesagt, ziemlicher Quatsch ist.
Das ist so toll, weil dieser Film quasi die vermeintlich dümmsten Protagonisten, nämlich diese zwei Hinterwäldler, das alles hinterfragen lässt. Und die kommen zu sehr, sehr rational begründeten und sehr vernünftigen Ergebnissen immer, wenn die Situation versuchen zu analysieren. Also sie verstehen es auch oft nicht, warum das so abläuft, was da gerade alles passiert.
Die Kids da zu Tode
kommen. Ja, aber dann, die kommen hierher und dann bringen die sich alle auf unserem Grundstück reihenweise um, so völlig verzweifelt. Ja.
Es ist sowohl irgendwie ein Psychoporträt von diesen Hillbillies, aber eben auch ein Sozialporträt, weil es zeigt eben, was läuft schief. Es kommt ja dieser Punkt, wo dann die Blondine immer wieder sagt, es ist noch alles nur Missverständnis. Es ist doch kein nur Missverständnis sein. Ja, aber der Film, der entwickelt wirklich, was funktioniert hier nicht in der Kommunikation, in Anführungszeichen.
Aber das ist, finde ich, sowieso auch noch eine schöne Subgeschichte in der Geschichte. Die retten so eine Blondine vorm Ertrinken und die anderen denken natürlich sofort, kriegen wir irgendwie nur die Hälfte mit, denken sofort, oh Gott, die haben die irgendwie K.O. geschlagen und entführen die und so. Die rufen dann dummerweise auch, wir haben eure Freunde. Was sie irgendwie falsch interpretieren. Und ja gut, die wacht dann bei denen auf und sie pflegen sie ein bisschen und da entsteht dann so eine Seitengeschichte. Diese Blondine durchblickt das eben, dass da, ja, wie du schon sagst, das ist alles Missverständnis ist eigentlich.
Und selbst wenn sie dann alle zusammen in einem Raum sind und miteinander reden, reden sie immer noch aneinander vorbei und es geht wieder komplett schief und die Geschichte geht dann einfach weiter. Ja. Aber der Film hat irgendwie so eine Art, gerade die ganzen einzelnen Tode zu inszenieren, wirklich extrem brutal, extrem blutig.
Das ist so lustig.
Aber jedes Mal irgendwie überraschend, auch wenn man, Stefan hat das kritisiert, der fand den Film wohl nicht so doll, aber vielleicht äußert er sich nochmal in einer der nächsten Sendungen dazu, wenn man manche Sachen vielleicht vorhersehen kann, kommt es dann trotzdem plötzlich sehr abrupt.
Die kann man auch vorhersehen, weil die eben zu diesem Genre gehören, was persifliert wird.
Aber es geht auch nicht, man kann vorhersehen, was passiert, aber wenn es dann passiert, ist es so toll choreografiert. Es ist einfach fantastisch. Ja? Selbst wenn du genau weißt, was der nächste Schritt natürlich ist, weil natürlich die einzelnen Teile dieses Schrittes schon eingeführt sind und du weißt, okay, was du zu erwarten hast. Aber der Moment ist dann so eine Freude, ist einfach so schön gemacht und wird wunderschön gezeigt.
Ja, also, ich möchte eine Szene möchte ich ansprechen, und zwar diese Kettensägen-Szene.
Ja, das ist fantastisch.
Die Außenansicht ist, also einer der College-Kids traut sich gerade an die Hütte ran und plötzlich kommt einer von diesen Rednecks um die Hütte gerannt mit einer rauchenden Kettensäge, die er wild um sich schwenkt
und rennt im Grunde wild auf die Leute.
Warum das so ist, ja, sei mal dahingestellt, es hat auf jeden Fall nichts mit den Kindern zu tun. Und dann rennt das Kind weg oder dieser Junge rennt weg und sie rennen parallel zu zweit durch den Wald.
So toll.
Und sie, ich weiß nicht, ob es in Slow Motion ist oder so, sie rennen auf jeden Fall, er fuchtelt immer noch mit dieser Kettensäge.
So an, ne?
Später wird klar, warum er mit der Kettensäge rumfuchtelt und genau, und dann schauen sie sich an, sie merken irgendwie, hä, wir rennen gar nicht mehr hintereinander her, wir rennen nebeneinander her. Und
das ist so eine tolle Einstellung, wo man quasi von der Seite auf die beiden drauf und man sieht, wie sie diese Blicke wechseln und beide eben so, hä, was macht der?
Ja, der eine denkt eigentlich quasi, der müsste mich doch verfolgen, der ist doch hinter mir her, dieses College Kid, und der andere denkt, ich renne hier gerade lang, aus einem anderen Grund, den wir jetzt nicht verraten wollen. Und warum rennt da so ein College-Kid neben mir? Diese Verzweiflung in beiden Gesichtern. Was? Hä? Das ist so herrlich. Und dann folgt eine Auflösung dieser Szene, wo du einfach auch
dran musst. Nein, das ist gar nicht klar. Die aber folgerichtig ist.
Natürlich,
ist dann, vollkommen klar. Aber es ist dann eben nie, wie eben wieder in diesen Scary-Movie-Filmen und so, eben so ein schenkelklopfenden so Haha-Moment. Und das ist wirklich dann, okay, es wird dann gnadenlos zu Ende erzählt, dieser Moment.
Ja.
Aber es hat so eine, ich finde, selbst der Moment hat dann so eine Schönheit, eine Poesie.
Und auch in den nächsten großen Szene, die wir jetzt nicht vielleicht so im Detail erzählen wollen, hat es so diese, die Auflösung ist so schockierend und auch für die Hillbillies so schockierend, dass die dann da teilweise auch verzweifelt vor dem Endergebnis dieser Szene stehen und so, was ist denn hier schon wieder passiert?
Was willst du der Polizei erzählen? Ja, was willst du der Polizei erzählen? Heute war wirklich ein verrückter Tag. Da kommen diese Kids zu unserem Haus
und bringen sich reihenweise auf dem Grundstück um.
Oh Mann.
Und an der Stelle müssen wir jetzt vielleicht wirklich mal eine Warnung vor diesem Trailer aussprechen. Wir haben das schon auf Facebook geschrieben und auf Twitter auch. Leute, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass wir uns hier kolossal amüsiert haben, das stimmt. Wir finden den Film total toll. Ihr sollt ihn unbedingt gucken. Aber guckt nicht den Trailer vorher.
Gottes.
Weil all diese ganzen schönen, kleinen, lustigen Auflösungen der einzelnen Szenen, die sind da alle drin.
Schaut euch den Trailer an, nachdem ihr den Film gesehen habt. Weil ich habe wieder so gelacht, weil im Prinzip ist der Trailer sowas wie ein Best-of des Films. Und dann habt ihr immer noch Freude drauf, aber schaut ihn nicht vor dem Film an.
Genau, weil dann sind all diese kleinen lustigen Effekte, wie das passiert, was man eh schon ahnt, die sind dann leider weg und das ist schade.
Sehr schade.
Und deshalb ist cool, dass wir, ich hatte von dem Film vorher nichts gehört. Also,
nee, gar nicht.
Und es war gut, wir haben den Trailer zum Glück nie im Kino gezeigt bekommen.
Ja.
Und das fing so an, Tucker and Dale versus Evil. Und dann so richtig mit so einer Blutschrift irgendwie in so einem dunklen Braun auf Braun irgendwie.
Ja, das war ja das, was der Björn getippt hatte auch. Ne?
Ja.
Der Björn
ja,
hat aber kurz vorher gesagt,
und, es kommt. Und. Aber er hatte mir noch nicht, also ich hatte es nicht mitgekriegt irgendwie, ja, als er es erzählt hat. Und dann denkt man so, versus Evil, ja, so man so Geschichten wie Jason versus Freddy, ja, so Sachen kommen dir in den Kopf bei dem Titel und dann, Gott, Horrorfilm, ja, die werden jetzt gleich alle abgeschlachtet. Und ja, es ist einfach toll, was dann draus wird.
Es ist also so ein lustiger Film, aber es ist auch so ein kluger Film. Ja, es ist einfach so klug gemacht.
Und er hat Herz. Also ich hatte, ich habe irgendwie eine Bindung aufgebaut zu den Protagonisten,
die
zu den Hillbillys jetzt vor allem.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und man, du sagst es ja schon, es ist spannend. Du weißt am Ende nicht, wer von denen kommt durch oder wie kommen die durch oder.
Du hast auch Angst um die.
Ja. Du hast auch Angst um die. Also ja, denkst dir, also ganz anders als in so einem Slasher-Film. Da denkst du, ja, okay, einer nach dem anderen gehen die halt drauf. Ja, ja, ist halt so.
Meistens weiß man ja schon, je nachdem, genau, wie ausführlich sie eingeführt wurden oder ob sie nur Stereotypen, genau, verkörpern.
Welche Reihe die eingehen, ja.
Ja, aber es ist auch
wirklich schön.
Ja, und es ist eben auch, also es ist ein Film, der so viele Ebenen da hat von der Entwicklung her. Es ist irgendwie ein Film über Freundschaft, auch über Toleranz natürlich und sowas. Und eben, wie gesagt, über soziale Fehlkommunikationen und Stereotypen und alles Mögliche. Und es ist eine Reflexion auf ein Genre und tut so viele Dinge, der Film.
Ja.
Ja, sehr lustig. Schließe ich mich an.
Sehr.
Ja, wollen wir Punkte geben?
Vielleicht noch, wolltest du was über die Darsteller?
Ja, ich wollte,
oder willst du überlegen?
Also ich überlege nämlich, wie ich das jetzt mache.
Über den Regisseur kann man sagen, der hat noch gar nichts gemacht vorher,
nee,
oder?
Das war sein erster.
Eli Gregg und das ist der erste Film.
Genau, sein erster Feature-Film.
Da sind wir gespannt.
Ja, und den bärtigen Hauptdarsteller haben wir in Second Mary schon mal gesehen.
Aber das ist nur eine Nebenrolle.
Nur
eine
Nebenrolle, ja.
Ja,
ja, aber der andere.
Der andere ist Tucker, aus Firefly, gell?
Firefly, genau. Das ist der Pilot aus Firefly, der dann mit dieser Amazone verheiratet ist. Richtig cooler Typ. Und jetzt, dadurch, dass ich ihn gesehen habe, wieder habe ich wieder Lust bekommen, mal wieder Firefly zu sehen. Habe aber festgestellt, ich habe die Firefly gar nicht mehr.
Ja, und die wolltest du mir mal ausleihen.
Ja, verdammte Scheiße. Hm. Zum Glück habe ich bald Geburtstag. Ich habe es heute auf meine Amazon-Liste gesetzt. DVD-Box. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schaut euch das an. Es ist so eine tolle Serie.
Okay, dann frage ich dich nach dem Geburtstag, ob du sie mir mal ausleihst.
Genau.
Erstmal
ist eine Mischung aus.
Ich schaue nämlich gerade wieder die erste Staffel Veronica Mars zum Trainieren. Also bitte, ich brauche eine neue Serie.
Ist eine Mischung aus Science Fiction und Western und verbindet es aber wirklich homogen miteinander. Also du hast in jeder Szene hast du das Gefühl, ja, das ist ein Western, aber ja, es ist auch Science Fiction. Also es ist richtig cool.
Okay.
Und
da gibt's auch eine Ohrensessel-Folge zu, oder?
Ja, ja. Und die Musik darin, das ist auch so Hillbilly-Musik, war jetzt im Film ganz ähnlich. Klar, ich meine, das war halt Hillbilly wieder. Also dieses Hillbilly, wahrscheinlich habe ich deswegen auch dauernd an Firefly gedacht. Da kriegt man richtig Lust wieder.
Firefly. Also auch eine coole Firefly. Type, dieser Schauspieler,
finde ich. Cool,
der hat ein wirklich gutes Gesicht.
Ja.
Ein prägnantes Gesicht eben.
Der ist auch so offensichtlich ganz lustig. Ich habe so ein paar Interviews mit den beiden Darstellern zu dem Film geguckt. Und die nehmen auch in so einem Interview eigentlich nichts ernst und fangen an, irgendwelche sinnlosen Witze zu machen und sich gegenseitig zu verarschen und so weiter. Also offensichtlich ganz lustige Kerlchen auch so.
Firefly ist übrigens auch eine dieser Serien, wie Veronica Mars ja, glaube ich, auch, die Pech mit dem Sendeplatz hatte und dann durchgefallen ist und abgesetzt wurde nach der ersten Staffel.
Ja, dann haben sie aber immerhin noch einen Film draus gemacht.
Immerhin noch einen Film, der das Ganze dann so ein bisschen abrundet und aufklärt. Aber die hat so viel Potenzial gehabt, die Serie, und wurde einfach abgesetzt.
Tja.
Weil sie einen scheiß Sendeplatz hatte. Von dem gleichen, der auch Buffy gemacht hat, ist die. Gut, Buffy hatte mehr Glück.
Bisschen. Okay, aber wir haben noch nicht bewertet. So,
wir haben nicht bewertet, ja.
Das ist ein 9-Punkte-Film. Auf jeden Fall.
Ich gebe 8,5.
Also ich habe überlegt, ob ich 9 Punkte gebe. 9 Punkte. Ich habe mir dann mal die Filme meines letzten Jahres angeschaut.
Ich denke, das macht ihr nicht. Wurde ich doch belehrt, dass man das nicht
macht. Wem ich so 9 Punkte gegeben habe. Und ich habe das Gefühl, ich gebe praktisch nie 10 Punkte. Und ich habe den ganzen Film, die ich richtig toll fand letztes Jahr, also Avatar und ich glaube nicht mal Kick-Ass, aber Moon und sowas, den habe ich alle 9 Punkte gegeben.
Hm.
Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil also es ist ein ganz kluger Film und es ist ein toller Film. Er ist wahnsinnig lustig. Und ich habe aber so ein bisschen Schwierigkeiten, ihm 9, also ich gebe ihm auch 8,5.
Aber du könntest jetzt 9 geben damit du in Zukunft dann irgendwann mal tatsächlich zur 10 kommst und die Skala aussetzt.
Weil jetzt, weil du, dann in Zukunft
du zementierst bist, dich jetzt weiter klug. Fest an der...
Das ist eine sehr kluge Argumentation, weil wenn du jetzt 9 gibst, dann fühlst du dich in Zukunft immer verpflichtet, die 10 zu geben.
Der Nachteil ist nur, dass ich gestern schon die Seite für die Folge angelegt habe und da habe ich schon 8,5 reingeschrieben. Okay, ich mach's.
Das hast du aber reingeschrieben.
Ich korrigiere noch. Genau, dann würde uns jetzt mal interessieren, was du bei uns reingeschrieben hast.
Ja, aber ich gebe ihm auch 9. Es war ein toller Film. Der war rund und der
hat zwischendurch nach Luft ringen müssen, weil die Lacheffekte so steil aneinander kommen, dass man zwischendurch einfach kaum Zeit hat, um aufzuholen.
Ich habe neulich, vor einer Woche oder so, habe ich mal gedacht, vielleicht ist mein Herz so kalt geworden, dass ich nicht mehr in Filmen weine. Jetzt seit langer Zeit habe ich zum ersten Mal wieder in einem Film geweint, aber vor Tränen wirklich.
Ich weiß nicht, wie viele Punkte damals Zombieland gegeben habe, aber ich finde, er spielt in der Liga. Also
auf jeden Fall.
Das geht ja auch in die ähnliche Richtung.
Genau. Ja. Wobei ich hier, glaube ich, echt lauthalser gelacht habe in manchen Szenen. Zombieland hat vielleicht mehr von diesen einzelnen kleinen Stellen. Da klingelt irgendwas.
Ja, mein analoges Telefon klingelt immer mit, auch wenn es für den Johannes unten ist. Und da das andere Telefon nicht klingelt, weiß ich, ist es für den Johannes.
Das hat jetzt kein Hörer verstanden, aber lassen wir gesagt, das ist nicht für uns.
Also
ich gehe sonst immer dran.
Super gierig.
Das ist blöd, weil du hast die Überleitung in der Hand. Nun ja.
So ein bisschen schweigen.
Aber dann mache ich jetzt mal was anderes.
Okay.
Ich wollte an der Stelle noch mal ganz kurz Werbung für den Kinocast machen. Muss ich jetzt ausnahmsweise mal tun. Ich habe da irgendwie bei diesem Film-Dings-Gewinnspiel mitgemacht letztes Jahr. Da gab es so ein Weihnachts-, 24 Tage lang musste man irgendwie Bilder erraten, aus welchem Film die sind. Ich habe dann ständig vergessen teilzunehmen, bin auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet und dann haben sie aber am Schluss die Preise gab es dann für die Besten, da waren dann so Leute wie der Willems und so dabei und dann gab es einen Sonderpreis, den sie dann so aus der Lostrommel gezogen haben, den habe ich gewonnen, obwohl ich nur einmal teilgenommen habe. Und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal mich beim Kinocast Erik bedanken, dass der Preis ist angekommen. Es wurde nicht verraten, was es ist. Ich habe es jetzt schon seit einer ganzen Weile, aber ich kam nicht dazu, mal irgendwo das zu erwähnen oder hinzuschreiben. Es war eine DVD, die erste Staffel von The IT Crowd. Da ist er natürlich bei mir damit an der richtigen Adresse. Ich werde das jetzt demnächst dann mal schauen, weil ich bin ja auch so ein bisschen IT-Crowd-mäßig unterwegs, beruflich. Und ich werde berichten, wenn ich das gesehen habe.
Okay.
So. Das ist mein Gewinn. Ich habe mal was gewonnen. Ich gewinne ja sonst nie. Also bin ich schon irgendwie ein bisschen stolz.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Ja, ich bin wieder da. Es war übrigens nicht für den Johannes, sondern es ist so, dass das analoge Telefon immer mitklingelt, auch wenn zum Beispiel die Faxnummer angewählt wird. Und da hat irgendeine Frau die Faxnummer angewählt, wollte irgendjemand anderes sprechen. Die war falsch.
Hä, was? Faxnummer?
Die wollte mit deinem Fax
also sprechen. Also das grüne Telefon
aus
den 70ern klingelt immer, egal welche Nummer angewählt wird.
Auch wenn im Haus irgendwie Leute, die du gar nicht kennst,
eine von meiner Telefonanlage, ja? Also meine Geschäftsnummer, meine Privatnummer, meine Faxnummer oder die Nummer von
der Hand. Du hast eine Faxnummer?
Ja.
Sollen wir ein Museum hier draus machen?
Warum denn keine Faxnummer? Das Tolle an der Faxnummer ist, wenn du mir einen Fax schickst, wird es mir als E-Mail, als PDF zugeschickt. Super, oder?
Aha.
Ja, manche Leute wollen dir Faxe schicken.
Ja, du solltest die Leute, mit denen du kommunizierst, hinterfragen, warum sie das vorhaben. Das ist einfach nicht mehr richtig.
Okay.
Das sind zum Teil Hörer. Hörer in Niederbayern übrigens.
Hört auf damit, schickt E-Mails.
Nein,
so, jetzt ist der Christoph wieder da und er hat diesen Überleitungszettel in der Hand, wo irgendwas draufsteht, von dem ich nichts weiß. Mach los, schieß los.
Was ich gesehen habe, ich habe zum Beispiel Octopussy gesehen. James Bond.
Den James Bond Film.
Octopussy, genau.
Oh, der ist alt, ne?
Mit Roger Moore.
Roger Moore.
Und ich hatte den vorher noch nicht gesehen.
Echt nicht?
Nee.
Wie geht das denn?
Ich weiß auch nicht. Und ich war nicht sehr begeistert.
Das ist halt alt.
Wir sind auch James Bond Antis, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Na, du bist doch auch nur auf neue James Bond, oder?
Ja, alles halt Pierce Brosnan. Oh, da mach ich mich jetzt unbeliebt.
Oh, ja, schon. Roger Moore ist doch ein fantastischer Bond.
Ja, Roger Moore ist so ein bisschen. Ja, Roger Moore ist schon besser als Sean Connery.
Nee, das nicht, aber er ist schon gut.
Ich finde Sean Connery, den finden wir jetzt alle oder so in den 90ern, fanden wir alle super sympathisch und super passend. Aber wenn man sich die alten Bonds mal anschaut, wo der noch so ein Backpfeifengesicht hat. Ich fand Sean Connery völlig überbewertet als Bond. Finde ich echt nicht so gut.
Finde ich super. Ich habe die ganze Bond-Staffel zu Hause.
Für mich hat eigentlich auch mehr Roger Moore Bond geprägt. Aber ich fand die Story und das war so ein krauser Unsinn. Also es ist heute auch natürlich, Bond muss immer ein bisschen überspitzt sein und Unsinn, aber es ist so belanglos. Also irgendwie es geht um so eine Fälscherin, die irgendwie so einen giftigen Oktopus hat, der dann auch mal einen umbringen darf. Und irgendwelche Verwicklungen, aber es waren so wirklich belanglose Verwicklungen.
Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Details der Story, aber muss ja nicht noch irgendwo Welteroberung reinkommen?
Ja, natürlich, Atombombe.
So, nein, ja, eben, so, da haben wir es doch.
Aber es ist so, dass wenn man die literarischen Vorlagen nimmt, also ich habe gerade Goldfinger gelesen, und da ist mir auch aufgefallen, ja, dass kapitelweise, irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 250 Seiten oder so, kapitelweise geht es darum, wie James Bond auf dem Golfplatz steht und wie seine Golfpartie mit Ori Goldfinger abläuft oder auch irgendein Kartenspiel, was sie haben, wie auch immer. Und erst ganz am Schluss, die letzten 60 Seiten, kommt es dann zu dem großen Weltverschwörungs-Coup, wo dann tatsächlich auch mal was passiert. Ja, also, und ganz offensichtlich, im Roman interessiert das nicht besonders. Und ich glaube einfach, dass unsere heutigen Anforderungen da ein bisschen andere sind, wie viel passieren muss und wie sehr es knallen muss.
Und der arme Filmregisseur, der sich gedacht hat, wir müssen da 90 Minuten spannende Action machen, hat sich die letzten 60 Seiten nochmal gesagt, das ist ein dünnes Drehbuch, das müssen wir jetzt irgendwie aufboosten.
Ja, aber da passiert dann auch viel. Es ist nicht so, als würde da nichts passieren. Ja, okay. Aber irgendwie hat das Ian Fleming offensichtlich nicht so interessiert.
Der Ian Fleming hatte mehr Spaß daran, die Cocktailwelt vor den Kopf zu stoßen und sinnlose Rezepte zu kreieren und damit zu popularisieren.
Stimmt.
Wo wir jetzt immer noch gegen kämpfen müssen.
Ja, aber wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit dem, wo sie Fort Knox...
Das ist Goldfinger.
Das ist Goldfinger. Ja. Finde ich sinnvoller. Also hat mir der Film besser gefallen als jetzt Octopussy. Aber vielleicht ist Octopussy auch einfach nicht so ein guter Film. Mag ja sein.
Ich werde mir nochmal anschauen. Das ist schon zu lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Oh, es ist wieder ganz schön laut Musik. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wir haben dafür nämlich keine GEMA gezahlt. Aber
es ist nichts dafür, wenn in der Wohnung zwei und die Dröhne ist, glaube ich, nicht wirklich zu nicht zu identifizieren.
Ja.
Was hast du noch geguckt?
Ja, soll ich mal über den Woody Allen lästern?
Oh, lästern wir viel über Woody Allen.
Also ich mach's kurz. Ich habe den neuesten Woody Allen gesehen, der heißt auf Deutsch Ich sehe den Mann deiner Träume, auf Englisch You will meet a tall dark stranger. Das ist eine Komödie. IMDb behauptet, es ist auch eine Romanze. Und prinzipiell ist es so, es ist wieder mal eine Sammlung von sehr bekannten Schauspielern. Anthony Hopkins, Naomi Watts, Josh Brolin, Antonio Banderas, Frida Pinto und so weiter, alle möglichen dabei. Es werden viele Subplots nicht richtig erzählt, also es geht wild durcheinander, alle Leute legen ihr Leben in Schutt und Asche, reden dabei, quasseln dabei wild in der Gegend rum und nerven sehr, finde ich. Und mein Hauptproblem damit, es gibt auch so eine kleine Matchpoint-artige, so ein Subplot, der allerdings auch nicht so viel Spaß macht wie damals bei Matchpoint. Und generell finde ich einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass Woody Allen sich besonders dafür interessiert, was mit den Figuren passiert. Es ist so, er fängt die Plots so an und dann laufen sie halt so aus und sie quasseln eben viel rum und es ist eine Menge Leiden und Hektik. Und das soll man dann lustig finden. Also ich fand es wirklich gar nicht lustig und die Vorstellung, dass es eine Romanze sein soll, finde ich wirklich deprimierend. Insofern, also von mir wirklich absolut keine Empfehlung. Ich meine, es gibt bestimmt schlechtere Filme, aber mir fällt nicht viel dazu ein, warum man diesen Film anschauen sollte.
Die Darsteller waren nicht betrunken, sind alle pünktlich am Set erschienen.
Richtig, das ist alles wahr. Also ich weiß nicht, macht vielleicht Woody Allen auch einfach viel zu viele Filme? Weil ich habe jetzt mal bei IMDb reingeschaut, was er so, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe eigentlich schon lange nichts mehr so richtig gut gefunden von ihm. Und habe mal so reingeschaut, was er gemacht hat. Und er hat eine Menge gemacht, von dem ich die Hälfte etwa gesehen habe und so. Und das ist alles, vieles davon ist so ein bisschen beliebig,
finde ich. Was waren das letzte? Wir hatten Woody Allen vor nicht allzu langer Zeit in der Sneak.
Ich habe gesehen, den letzten, der mich noch einigermaßen amüsiert hat, den ich so ganz charmant fand, war Scoop. Ihr hattet Vicky Cristina Barcelona.
Richtig, natürlich. Ja. Den fand ich nicht so schlecht.
Frauen sehen gut aus.
Bei Scoop erinnere ich mich auch hauptsächlich an den roten Badeanzug. Also
ja,
ansonsten nicht viel mehr.
Hugh Jackman ist schon ganz lustig.
Ja, also, okay.
Nein, also ich finde aber jetzt diesen Film wirklich, also er nervt auch einfach ein bisschen, weil es ist...
Aber es reicht offensichtlich immer noch, um die größten Schauspieler vor die Kamera zu zahlen.
Ja, also
wenn Woody Allen ruft, kommen sie alle.
Das ist wirklich wahr. Also das ist wirklich verwunderlich. Aber tja. Also mich würde wirklich interessieren, auch wenn da draußen jetzt jemand diesen Film gesehen hat und ihn wirklich gut fand, dann würde mich das wirklich interessieren, was ein Fan zu schätzen weiß an diesem Film. Ja.
Aufruf.
Mich hat er nicht überzeugt. Ich würde 4,5 Punkte geben. Na, 4 vielleicht. 4.
Vier.
Ja.
Christoph, Schluss mit Fotos jetzt hier. Was hast du noch gesehen?
Das ist gar nicht so einfach mit einer kaputten Kamera. Das Problem bei meiner Kamera ist nämlich, wenn ich sie anschalte, macht sie ein Bild und dann hat man keine Kontrolle mehr. Dann muss man sie wieder ausschalten, dann kann man sie wieder anschalten, dann macht sie sofort ein Bild. Und ich habe also keine Selbstauslöser-Funktion mehr. Ich muss also die Kamera anmachen und hoffen, dass sie so langsam bootet, dass ich noch schnell hinspringen kann,
damit du mit drauf bist.
Der Christoph lebt hier in so einer Wohnung, das ist so eine Art Maschine, wo alle möglichen technischen Geräte eigentlich machen, was sie selbst wollen. Also vom Faxgerät über das Telefon. Und der Christoph hat aber Gott sei Dank bei jedem dieser Geräte, weiß er ganz genau, wie man es überlisten kann. Aber genau, das ist so ein bisschen ein anstrengender Vorgang.
Ja, richtig. Ein Film, in dem es auch zum unter anderem um eine Wohnung geht, die so ein bisschen Eigenleben führt, ist Chungking Express von Wong Kar-wai. Ein chinesischer oder Hongkong-Regisseur, der auch einen Hollywood-Film gemacht hat, den der Stefan und der Martin vor ein paar Wochen schon mal besprochen haben.
Kürzlich besprochen haben, ja. My Richtig. Blueberry Nights hieß der.
Genau. Und Chungking Express ist einer seiner älteren Filme.
Und ist einer unserer Lieblingsfilme schon ewig.
Ist schon immer einer meiner Lieblingsfilme. Es gibt zum Beispiel eine Szene darin, wo einer seinen 25. Geburtstag zelebriert und ich habe meinen 25. Geburtstag in Hommage daran genauso zelebriert.
Aber wir haben schon wahrscheinlich, ich weiß nicht, mindestens 5, 6, 7 Jahre vor deinem Geburtstag haben wir auch dasselbe schon.
Du meinst Ananas gegessen? Aber ich bin auch joggen gegangen tatsächlich, frühmorgen oder zu der Zeit, wo ich geboren wurde.
Ja, und? Worum geht's da?
Also es ist ein, man könnte sagen, gewisserweise ein Episodenfilm. Es sind eigentlich 2 Episoden.
Es ist ein Episodenfilm.
Ja. Und es handelt jeweils von, Junge trifft Mädchen, könnte man sagen. Und zwar geht es um 2 Polizisten, die jeweils eben ihre Probleme mit der weiblichen Welt haben. Oder ja, der eine wurde gerade verlassen und kommt darüber nicht so richtig hinweg und hat eben das Vorhaben, er wird einen Monat auf sie warten und wird sich jeden Tag eine Ananasdose kaufen, die an seinem Geburtstag, nämlich eben am Ende des Monats, verfällt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist eben auch ihre Liebe abgelaufen oder verfallen. Und
das geht doch gar nicht. Wenn du jetzt losläufst und eine Ananasdose kaufst, verfällt die 2038.
Ja, genau. Oder? Das wird immer schwerer.
Diese Problematik gibt es
auch. Hat denn heutzutage alles ein Verfallsdatum? Und die andere Geschichte ist die, ein Polizist, der von seiner Freundin gerade verlassen wurde. Ach so, eigentlich auch, ja.
Also, nein, aber der wird gerade verlassen.
Der wird gerade verlassen, genau. Der kommt immer zu einem Imbiss, zu diesem Express. Midnight Express heißt der. Deswegen heißt der Film auch so. Chungking ist so ein Viertel ein Wohnblock in Hongkong. Und dort ist eben auch so eine bisschen seltsame junge Dame, die da eben bedient. Und mit der freundet er sich dann so halbwegs an, aber nicht so richtig. Und die Sache ist die, dass seine Ex trägt den Schlüssel vorbei, seinen Wohnungsschlüssel, und in einem Brief. Aber er will es eben nicht so wahrhaben und nimmt den Brief nicht an. Also er sagt immer, nee, verwahrt den Brief für mich. Und er weiß nicht, dass da drin der Schlüssel ist, oder er ahnt es wahrscheinlich. Und diese Bedienung nimmt den Schlüssel an sich, lesen überhaupt alle in diesem Imbiss, lesen diesen Brief. Und sie nimmt diesen Schlüssel an sich und geht dann in seiner Abwesenheit in seine Wohnung und verändert die Wohnung. Also
tauscht Dinge aus.
Putzt sie nur und dann
eine neue Seife.
Neue Handtücher, neuen Teddybär. Das ist dann plötzlich nicht mehr ein Bär, sondern plötzlich Garfield. Und er nimmt das aber alles so hin. Also er kommt dann immer wieder in seine Wohnung zurück und redet dann auch mit den Gegenständen.
Er sieht es als Ausdruck seiner Trauer darüber, dass seine Freundin ihn verlassen hat.
Genau, die Wohnung hatte wieder geweint, weil sie nass, weil sie irgendwie
oder sagt,
Wasser an offen gelassen
hat. Sagt zu dem Garfield, du lässt dich gehen.
Oder zur Seife, zu der Seife, die plötzlich nicht mehr dünn ist, sondern dann eben wieder dick, sagt er, oh, du hast dich aber gehen lassen.
Sehr schön.
Und er personifiziert eben so alles in seiner Wohnung. Zum Teil ist sie dann mit drin und er merkt es nicht. Also sie versteckt sich dann vor ihm und ganz tolle Szene, er schreit irgendwie den Schrank an, weil seine Freundin hatte sich immer darin versteckt und er sagt dann dem geschlossenen Schrank so, du kannst rauskommen, ich weiß, dass du da drin bist. Und drin sitzt halt tatsächlich jemand, aber eben nicht seine Ex, sondern diese andere Frau. Und der ganze Film ist so wunderbar, ja,
verträumt.
Ja, ein bisschen malerisch, verkünstelt natürlich. Es ist eine reine Kunstwelt. Auch wie der Film gemacht ist, es ist ein Farbspektakel sondergleichen. Also es ist zum Teil schnell geschnitten, zum Teil so ein bisschen verwackelt, wahnsinnig bunt.
Es ist tolle Musik. Ja. Es ist generell bei Wong Kar-wai auch so, dass es eben immer eigentlich darum geht, um die Einsamkeit in der Großstadt, eben meistens bei den alten Filmen eben immer Hongkong, um darum, wie man eben als Individuum in dieser Stadt quasi so rumtaumelt und Begegnungen mit Menschen hat, aber irgendwie doch auch alleine ist. Und das wird bei ihm immer mit Unterstützung von Musik eben in sehr, sehr sphärische, wunderschöne, aber traurige Bilder auch gesetzt. Ja. Also ist eben auch die quasi ein dritter Handlungsstrang, der den einen ja berührt, ist die Geschichte von dieser Frau mit der Sonnenbrille und der blonden Perücke, die irgendwie mit Drogengeschäften zu tun hat und
alles schief geht.
Alles schief und so, und sie ist ziemlich verzweifelt und trifft dann den einen Polizisten, der gerade Liebeskummer hat und so, und der macht sich eben an sie ran, weil er ziemlich verzweifelt ist und unbedingt eine Frau braucht, und sie lässt ihn eigentlich total abfahren, aber irgendwie
braucht einen Menschen vor allem.
Genau. Ja, und da merkt man eben diese verschiedenen Menschen, die begegnen sich so, aber kommunizieren eigentlich nicht. Also die reden zwar so miteinander, aber es ist so eine ganz tief verwurzelte Einsamkeit auch.
Ja. Was mir gut gefallen hat in dem Film, wie auch in seinem Nachfolgefilm Fallen Angels.
Die sind ja sogar so ein bisschen parallel produziert, gell?
Genau.
Die gehören ja eigentlich zusammen.
Zusammen.
Ja.
Und es fällt auch schwer zu sagen, welcher besser ist oder welcher, die gehören irgendwie zusammen. Wong Kar-wai hat zum Teil auch bekanntere Filme gemacht, die viel langsamer ablaufen. Also Chungking Express und Fallen Angels gehört so zu den schnellen Filmen von Wong Kar-wai. Also In the Mood for Love zum Beispiel ist eine, oder der 2046.
Ja, der ist mir zu verkünstelt.
Die sind sehr verkünstelt und sehr langsam.
Also In the Mood for Love finde ich sehr schön, aber 2046 finde ich ein bisschen zu...
Also klar, man muss schon romantisch veranlagt sein für diese Filme. Und man muss sich vor allem darauf einlassen. Aber bei Chungking Express und bei Fallen Angels ist es so im Gleichgewicht. Da ist, wenn man eben nicht so romantisch das Ganze sich da so reinlassen will, dann hat man immer noch die Geschwindigkeit und wird da eben, also es ist so ein Bruch irgendwie, die genau das gleiche aussagt natürlich, aber es ist,
das ist einfach ein fantastischer
toll Film. Fantastischer Film. Unbedingt schauen.
10 von 10 Punkten.
10 von 10, ganz klar.
Aha, ja, haben wir es doch.
Es stimmt auch gar nicht. Ich habe ihn jetzt ja wieder gesehen vor ein paar Tagen und habe festgestellt, er gefällt mir nicht mehr so uneingeschränkt gut wie in den 90ern. Es ist jetzt nur noch 9 von 10.
Also ich hab ihn auch vor ein paar Wochen gesehen und muss das Gleiche sagen, dass ich ihn auch nicht mehr so liebe wie damals. Vielleicht habe ich ihn aber auch schon zu oft gesehen. Ich glaube schon, das ist ein Problem.
Schlimm ist die Synchronisation.
Ich schaue es nicht synchronisiert. Ich schaue es mit Untertiteln.
Ich finde Chinesisch so eine... Also ich finde es einfach keine angenehme Sprache. Also es,
ja, aber das ist eine Gewohnheitssache.
Ja, natürlich ist es Gewohnheitssache.
Wenn man oft genug so gesehen
aber,
hat,
dann... Mich hat es ja lang fasziniert, das Chinesische, und tut es immer noch, aber ich finde einfach, wenn man es nicht versteht, ist es nicht so eine Sprache, wo man sich denkt, oh, die klingt aber schön.
Nee, ich finde es auch anstrengend.
Es ist so hoch immer.
Genau, die Tonlage ist nicht für meine Ohren.
Und es ist dann auch schwer, diese Poesie nur aus den Untertiteln zu ziehen. Also ich finde es schon schön, wenn einem erzählt wird, irgendwie in diesem Moment, und da steht dieses Bild, betrug
der Abstand
zwischen uns weniger als 1 Millimeter, 6 Tage später würde sie sich in einen anderen verlieben oder irgendwie sowas, ne? Das ist, diese Poesie geht nur, wenn es dir erzählt wird. Das ist sehr schwer, das zu lesen. Mhm. Trotzdem ist die deutsche Synchronisation einfach nicht gut.
Nee, also, die ist nicht gut. Die englischen Untertitel sind auch ziemlich
schlimm.
Das ist auch ziemlich graus. Nur wenn man den Film so oft gesehen hat, dann ist irgendwann auch egal.
Ja, das stimmt.
Ja. Naja, ich bleib trotzdem bei 10 von 10 Punkten.
Jo. Dann habe ich noch.
Noch was?
Ja, Big Bang Theory habe ich gesehen.
Ist so eine Serie, oder?
Ist so eine Serie, sagt der Nerd hier.
Ist die neue Hype-Serie.
Ich bin kein Serien-Nerd.
Nee, aber es ist...
Die ist nach How I Met Your Mother jetzt die Serie, die alle Leute schauen und ganz toll finden.
Und es ist halt die Nerd-Serie im Moment. Oder eine von diesen Nerd-Serien.
Geht's da um,
es geht um...
Katholizismus versus...
Nee, es geht um zwei Physiker... Studenten oder Doktoranden oder was der Teufel was.
Und der eine ist so ein...
Und die sind eigentlich beide ziemlich hochintelligent, aber der eine noch viel mehr.
Der eine hat so autistische Züge. Da kam eben auch einer der Witze, ein der grundkomischen Konstellationen ist eben, dass er Emotionen nicht richtig liest und sowas.
Ja, das wurde ihm ja, oder dieser Serie ja unterstellt, dass der Asperger-Syndrom haben soll. Aber der Schreiber hat dem widersprochen, aber wahrscheinlich
ist es. Naja, aber es gibt Szenen, wo jemand ihm quasi versucht zu signalisieren, was die Emotion ist, die sein Gegenüber ausschreibt, weil er das selbst nicht beurteilen kann oder sowas auch immer.
Was machen die dann, die beiden?
Die haben eine blonde Nachbarin, die so ein Klischeebild einer heißen Blondine ist, in die natürlich der eine von den beiden verliebt ist. Und bei der natürlich irgendwie nie, aber doch dann auch irgendwie schon und nie landen oder doch, wie auch immer. Das ist also ein dauerndes Hin und Her. Und ja, ich finde es richtig, dass du diesen Vergleich mit How I Met Your Mother ansprichst. Da geht es mir nämlich auch so, es geht nicht voran und nicht
zurück. Das ist ein ganz ähnlicher Grundton und auch eigentlich eine ähnliche Konstellation. Bisschen anderes Klientel vielleicht, nerdiger noch und stärker eben so diese Physiker-Witze oder was auch immer. Aber ansonsten so vom Ton her finde ich, ist es ganz ähnlich. Und es ist auch ähnlich insofern, weil im Prinzip immer wieder das gleiche Schema abgespult wird. Und ich meine, daran kann man sich vielleicht unendlich erquicken. Für mich persönlich ist es so, dass wenn man ein paar Folgen gesehen hat, dann wiederholt sich.
Ich habe 3 Folgen gesehen, es langweilt mich schon. Also ich finde es noch so ganz lustig, aber ist jetzt nicht so. Ich habe zum Beispiel gestern wieder in Friends geschaltet, die jetzt auch
so viel lustig.
Comedy Central laufen. Es ist ein bisschen, Friends ist so ein bisschen überholt. Also dieses,
ja, na klar.
Es wird halt, es ist viel weniger witzig, aber dann doch, also es sind weniger Gags.
Aber die Dialoge sind gut geschrieben.
Genau, es ist gut und es geht voran, da passiert was.
Und das ist nicht so eine Haha-Lustigkeit. Also ich finde halt bei How I Met Your Mother und bei Big Bang Theory ist es schon
noch ein Nerd-Gag.
Es sind intelligente, gebildete Nerds, die das geschrieben haben, die intelligente, gebildete Witze machen. Aber es hat immer so, ein Höhö.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen
anstrengend. Auch mit Love Track drunter, so wo die Leute lachen so vom Band.
Da achte ich nicht mehr drauf. Ich schaue zu viel von dem Zeug.
Das finde ich unerträglich. Wenn ich einen Love-Track unter einer Serie-Tonung höre, schalte ich aus, sofort.
Ja, okay.
Das kann ich nicht ertragen.
Hör ich nicht.
Ich auch ausgeblendet.
Aber ich glaube, das machen sie das noch
das
aus einem amerikanischen
Serie. Ich weiß nicht mehr, welche das war, als ich noch bei meiner Oma gewohnt habe, die ich wahnsinnig lustig fand. Meine Oma hat dann abends mit mir immer ferngesehen. Wir haben zum Beispiel Stefan Raab geschaut. Das waren noch die ersten Jahre von Stefan Raab. Das war Anfang,
Ich hätte meine Oma
Ende
nicht
des letzten Jahrtausends. Fand sie total lustig. Und dann kam er davor bei irgendeiner Sitcom. Ich weiß nicht mehr welche, aber ich fand sie wirklich gut. Und da habe ich dann gesagt, eben eingebracht, ja, wollen wir nicht vorher auch die Sitcom schon mal schauen? Oder die Serie? Und die ist damit nicht zurechtgekommen, dass da dauernd gelacht wird. Wer lacht denn da jetzt schon wieder? Warum lachen die dauernd? Und ich hatte da vorher einfach nicht dran gedacht, weil es mir nicht bewusst war, dass da dauernd gelacht wird. Aber ich lache halt immer so laut mit.
Ah.
Du hörst das gar nicht.
Ich höre dann tatsächlich raus, dass das, dass sie dann so verschiedene Samples für mittelgroßes Lachen, übermittelgroß, ganz großes Lachen, nur so ein Kichern und so weiter. Und es sind immer wieder die gleichen Leute. Du hörst immer wieder den einen Typen spitz rauslachen aus der Menge, weil es halt immer das gleiche Sample ist. Und da stellt es mir die Nackenhaare auf. Ich kann das nicht, geht nicht. Irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ist eine Gewöhnungssache.
Ich finde auch sowohl bei How I Met Your Mother als auch bei Big Bang Theory, das ist halt so ein, diese Typen sind eben so, ich weiß nicht, jetzt bei der aktuellen Flimmerfreunde-Folge unterhalten sich ja irgendwie über Hipster und so weiter. Sowas ist es halt wieder. Das sind so Typen, die sind die wie wir, weiß nicht, hoffe nicht. aber eben so, ja, die haben so kleine Star Trek-nerdige Interessen und irgendwie einen eklektischen Musikgeschmack und sind total mit dabei, kennen sich total aus mit Styling und mit Apple und was weiß ich und so. Aber mich nervt es ein bisschen. Ich finde die nicht so charmant, wie diese Serien sie finden anscheinend. Oder die ganzen anderen Leute, die es schauen.
Nee, ich auch nicht.
Ich bin kein Serienmensch, also ich werde es wahrscheinlich auch nicht gucken.
Nicht viel verpassen.
Ich muss jetzt IT-Crowd gucken. Also
stimmt. Auch eine Nerd-Serie.
Ja, und eine Nerd-Serie und jetzt habe ich die halt gewonnen und gucke die auch, aber...
Das klang aber vor gar nicht so langer Zeit noch ganz
anders. Ich werde die auch schauen, weil es immerhin so IT-mäßig vielleicht... Ja, aber... Sonst so How I Met Your Mother zum Beispiel habe ich auch nie gesehen, weil, keine Ahnung, Serie ficht mich sonst nicht so groß an.
Du bist ein bisschen im Zeitdruck, gell?
Ich habe jetzt noch ein wenig. Ich muss meinen Kühlschrank holen.
Ich habe ein Geschichtchen noch zu erzählen. Das kann ich aber auch in deiner Abwesenheit erzählen. Du hörst es dir dann an. Möchtest du schon mal das Auto holen?
Ich hole das Auto.
Dann erzähle ich so lange die Geschichte und...
Bob, fahr schon mal den Wagen vor oder so ähnlich.
Und ich springe dann einfach in den Wagen.
Du springst dann in den Wagen. Ich werde klingeln. Wenn die Aufnahme dann noch läuft, wisst ihr Bescheid.
Mach das.
Genau. Dann erzähl mal dein Geschichtchen.
Jo.
Okay, ich sitze jetzt hier und höre mir das Geschichtchen an. Okay.
Genau,
geht es denn in dem Geschichtchen?
Ich war in Düsseldorf und war dort in einer Bar, in einer sehr guten Bar, die Ellington heißt, die am Bahnhof ist, wo es wunderbare Cocktails gibt und eine sehr schöne Atmosphäre und dauernd Jazz natürlich.
Bisschen was.
Und Wir hatten, ein paar Plätzen war noch was frei und es war auch schon relativ voll. Und es saß an einem relativ großen Tisch, saß eine blonde Frau, etwa im Alter unserer Eltern oder unserer Mutter. Und wir haben die gefragt, ob da noch frei ist. Und hat sie gesagt, nein, da ist nicht frei, da ist reserviert, ich muss auch gleich aufstehen. Okay, da haben wir dann erstmal kurz gestanden und ein paar Minuten später haben wir dann so einen kleinen Platz in der Mitte bekommen und waren zu dritt, später dann zu viert. Ja, und irgendwie so eine Viertelstunde später setzt sich diese blonde Frau zu uns und ist deutlich aufgewühlt. Und ich hatte schon ganz am Anfang das Gefühl, irgendwoher kennst du die? Ich hatte erst so den Gedanken, es könnte eine von diesen Humpeschwestern sein. Also irgendwie so grundsätzlich so 80er Jahre, 90er Jahre, irgend sowas. Ja? Ich wusste nicht genau, woher. Und mittlerweile war dieser große Tisch belegt mit einer großen Gruppe. Und die Dame setzte sich zu uns und war deutlich aufgewühlt. Und hat dann eben gefragt, ob sie sich bei uns dazusetzen kann. Und hat dann gefragt, ob sie uns erzählen kann, was gerade ihr Problem ist. Und ja, klar. Und er hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich saß an dem Tisch und kommt diese Gruppe und dieser Ältere, das war ein älterer Herr auch, also der war, wie alt wird er gewesen? 50 oder was denn?
Entschuldigung.
Also älter als ich.
Ich lache mal über die. Ja.
Und der war uns gleich aufgefallen, weil der hatte seine Kippe so im Mund hängen. Und es war ein Raucherkneipleiter und hat trotzdem weitergeredet. Also er konnte das so ja, mit hängender Zigarette und war so ein cool. Super cooler Typ. Und er ist so ein bisschen korpulenterer Typ mit so einem 3-10-Tage-Bart. Und ja, aber nicht so eine wahnsinnig sympathische Erscheinung. Und der kam also mit ziemlich großen Groupies oder ja, Leuten halt rein, wo klar war, also er ist der Chef. Und ja, und der hatte also nach der Aussage der Dame
die Hofschranzen
richtig,
die
um ihn rum hatte zu ihr gesagt oder sie hatte gesagt, ja, sie geht gleich, sie muss noch zahlen. Dann hat er zu ihr gesagt, verpiss dich, zahlen kann man auch im Stehen. Ja.
Charmant.
ja, und das war darüber war sie erstmal recht perplex. Sie hat dann gesagt, früher wäre sie da schlagfertiger gewesen, aber sie hätte gar nicht gewusst, wie ihr geschieht, ja. Und ja, und sie hat sich also sehr in Rage geredet, also sie wollte sich nicht recht beruhigen und hat dann auch so uns auf was aufmerksam gemacht, was uns nicht so gleich aufgefallen war, nämlich, dass das ein Fernsehstar war, dieser Typ. Mhm. Und zwar spielt er irgend so ein Münsteraner Privatdetektiv im ZDF oder so, ich weiß es nicht.
Okay. Es ist jemand, den wir kennen
vielleicht auch? Ja, also er kam mir dann auch, als sie gesagt hat, den kennt man aus dem Fernsehen, habe ich gedacht, er könnte ein Tatort-Kommissar sein. Ist kein Tatort-Kommissar, ist sowas ähnliches, aber gut. Und dann hat sie gesagt, der denkt, ihm gehört hier die Welt und wenn er wüsste, dass ich früher viel bekannter war als er, und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Stimmt, ich kenne die ja richtig. Und dann hat sie uns gesagt, wer sie ist, und zwar war es Beatrice Richter. Die hat in den 80ern mit Dieter Krebs und Iris Berben Sketch-Up gemacht. Mhm. Und daher kannte ich sie auch. Also es war so, das Gesicht kam mir bekannt vor. Und es hat sich auch wirklich wenig verändert. Also man erkennt die immer noch, sieht noch genauso aus.
Aber es ist doch wirklich peinlich dann, dass dieser Typ, gerade wenn der auch ein bisschen älter ist als du, dass der die nicht erkannt hat.
Ja,
und dass der sich so verhält ihr gegenüber. Ich meine, nicht, dass es kein Arschlochverhalten wäre gegenüber einer Person, die nicht in den 80er Jahren berühmt war.
Genau.
Aber wenn man im gleichen Metier ist und dann eben so eine Person nicht erkennt und sie so behandelt, das ist natürlich schon, boah.
Völlig daneben. Ja, sie hat dann, wir saßen dann noch ein paar Stunden zusammen und haben ein paar Cocktails getrunken und sie hat noch ein paar Sachen erzählt. Dann als wir rausgegangen sind, hat sie dann ist noch zu dem Tisch gegangen, da hat ihn dann noch so einen Spruch reingedrückt. War dann irgendwie was, sie ist wohl aufgefallen, dass er nicht aufs Klo gegangen ist. Und sie hat es eben so gedeutet, was auch durchaus so sein kann, dass er sich nicht getraut hat, an ihr vorbeizugehen.
Sie am Tisch festgehalten.
Also was ich auch für möglich halte, ist, dass er gar nicht so, er wusste das gar nicht mehr. Er war, hat sich so
viel,
um sich selbst
viel zu überheblich.
Viel zu überheblich. Also ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich gemerkt hat,
dass sie überhaupt noch Konfliktbewusstsein,
genau, ja, im Raum war.
Möglicherweise ist er auch gewohnt, dass der Raum voll von Leuten ist, die ihn hassen, und das ist mir egal.
Auf jeden Fall ist sie zu dem Tisch gegangen und hat zu dem Typen, der gegenüber ihm saß, gesagt, du kannst dem der feigen Sau sagen, sie kann jetzt pissen gehen. auf den Detektiv gezeigt.
Oh, schön.
Sehr schön, hat sich richtig gefreut. Also draußen war so eine richtige Last von ihr abgefallen. Und, ja,
sehr
hat sich
gut.
Richtig gefreut. Ja,
das fein, war, habt ihr was erlebt hier? Fallt ihr irgendwo rein nach Düsseldorf und trefft
vielleicht
sofort
mehrere Celebrities, die miteinander battlen.
Sehr schön. Tja, nach Düsseldorf muss man wohl mal fahren.
Ja, stimmt. Aber sehr schöner Abend und eine sehr sympathische Frau.
Schön. Bist du jetzt auf Facebook mit ihr befreundet?
Habe ich nicht geschaut. Ich glaube, sie ist nicht bei Facebook. Ich weiß es
nicht. Mal schauen. Also wir unterstützen Beatrice Richter und ja, dessen unbekannterweise.
Ich könnte seinen Namen sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf.
Na, machen wir lieber nicht.
Irgendso. Ihr findet das selber raus.
Kannst du mir dann später sagen.
Genau. Jo, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr.
Okay.
Oh doch, Wunschfilm noch.
Wunschfilm?
Es kamen nämlich jetzt erstaunlich viele Trailer, die, wo ich mir dachte, oh, das wäre ein geiler Sneak-Film.
Mhm. Zum Beispiel?
Der eine war zum Beispiel der mit Dwayne Johnson, aber der läuft noch lange
aber
nicht.
Aber dann kommt der immer. Komm, es ist nicht Dwayne Johnson seit einiger Zeit die neue Lindsay Lohan? Da werden immer alle Filme in der Sneak gezeigt.
Ja, nee, aber der läuft noch lange nicht an. Aber ich habe einen anderen, und zwar dieser mit Ashton Kutcher und Natalie Portman, obwohl ich Natalie Portman nicht besonders mag. Aber ich hätte mal
das,
wieder,
wo sie befreundet sind. Und
ich hätte mal wieder Lust auf eine Romantikkomödie. Und es war halt eine klassische Romantikkomödie. Obwohl ich auch die Sache mit Owen Wilson lustig fand. Dieses, wo sie...
Oh, das sah toll aus.
Die Männer, die irgendwie denken, sie müssen noch was erleben und kriegen von ihren Frauen einen Freibrief. Sie dürfen fremdgehen.
Sehr schön, ja, das sah schön aus.
Und dann merken sie, dass es gar nicht so einfach ist.
Das sah nach einem guten Sneakfilm und langweilen sich dann so miteinander rum. Ja, ja. Das sah nach einem guten Sneakfilm aus, stimmt.
Also ich hätte gerne mal wieder sowas Romantikkomödienmäßiges.
Ja, könnte mal wieder kommen.
Ja.
Ja, dann haben wir vielleicht, nee, nächste Woche noch nicht, aber übernächste Woche haben wir dann über The Green Hornet zu berichten.
Genau, nächste Woche bin ich leider nicht da. Vielleicht gehe ich ja nächste Woche mal in Burlesque. Ich bin nicht so in Würzburg. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mit mir in Burlesque geht.
In Würzburg gibt es bestimmt jemanden, der mit dir in Burlesque geht.
Mal sehen. Mhm. Okay, ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder oder ihr hört die anderen Jungs in 1 Woche.
Oder das Mädel. Vielleicht.
Bist du nicht so wieder dabei? Ach, du musst mich ja vertreten.
Genau.
Du vertrittst ja immer heute erst mit Stefan vertreten.
Stefan und den Martin. Ja.
Eigentlich hast du eher Martin vertreten. Dem Stefan hast du ja widersprochen. Oder? Ach nee, das war der Johannes, dem wir sprachen. Wir waren nicht eben noch bei unserem Bruder.
Jetzt wird es zu kompliziert.
Unser Bruder, der wohnt ja unter mir. Und der hat The Tourist gesehen. Und fand ihn ganz fürchterlich schlecht.
Hat alle unsere Perner-typischen Vorurteile gegen diesen Film und Angelina Jolie bestätigt und findet ihn mies.
Angelina Jolie, was heißt hier Perner-Vorurteile? Das ist einfach ein...
Ja, wir sagen jetzt nicht nochmal, dass wir die ganz hässlich finden.
Warum scheinlich hässlich? Das ist ja wohl mal unbestritten, oder?
Wir sollen nicht so viel über Äußerlichkeiten reden. So.
Wir wissen ja aber nach wie vor nicht, wer da gemeint war.
Ja, aber deswegen meine ich auch, wir fühlen uns am besten alle ein bisschen angesprochen und versuchen weniger. Und wir haben heute gar nicht über die Möpse von der Frau aus dem Tucker and Dale Film zum Beispiel geredet. Das heißt, wir sind auf
Idee. Welche Möpse noch? Ach, von dieser Nebendarstellerin.
Also,
ja, gut, darüber
haben wir nicht geredet. Insofern sind wir eindeutig auf dem Weg der
Möpse gesagt. Das kannst du doch nicht sagen.
Also bitte, ein anderes Wort ist einfach nicht zutreffend in diesem Fall.
Kugeln. Ich war wirklich verdammt prall.
Jetzt haben wir doch drüber geredet. Verdammt, das ist meine Schuld. Also ich glaube, das
habe ich nicht. Ich habe ja nicht dran gedacht. Na gut, dann moderier es doch mal ab.
Nee, dafür fühle ich mich nicht qualifiziert. Also,
okay.
In offizielle Hände.
Ich bin nie gut in Abmoderationen und deswegen ist dieser auch besonders grandios wieder. Wir sehen uns nächste Woche und eigentlich habe ich, ich habe vor 5 Minuten
schon abmoderiert, oder? Ich habe aber weitergeredet.
Dann spult einfach jetzt zurück.
Schluss.
Spult einfach jetzt zurück und da ist die Abmod und dann macht einfach danach schnell aus.
Und dann kommen die Outtakes. Die haben sie halt verpasst.
Ah, die kommen jetzt.
Wir haben noch gar keine Outtakes. Also
stimmt.
Müssen noch Outtakes aufnehmen.
Ich meine aber, das stand da.
Dann haben sie vielleicht nur in Kanada gedreht.
Er ist kanadischer Film-Dings.
Ist egal, ist im Wald.
Im Wald.
Ist völlig wurscht.
Letztes Mal hat es noch gesagt, now recording. Diesmal hat es gar nichts gesagt. Aber die Uhrzeit läuft. Das sieht gut aus.
Das können wir so nehmen.
Leuchtet das bei euch?
Ist auch hinten.
Ja,
ja, hinten so.
Gut.
So, jetzt, der Bob müsste eigentlich langsam da sein, ja? Wo bleibt denn der? Ich finde das Auto wahrscheinlich nicht.